NDR Info. Themen des Tages.
Finanzierung gesichert. Die Bundesländer immerhin haben sich geeinigt auf den künftigen Preis für das Deutschlandticket. Die Sonderkonferenz heute in München, eins unserer Schwerpunktthemen. Außerdem wollen wir auf eine zweite Länderkonferenz schauen, die Norddeutsche Ministerpräsidentenkonferenz in Schwerin. Thema auch die landesweiten Streiks in Frankreich und der heute in Berlin vorgestellte 5-Punkte-Plan gegen Antisemitismus in Deutschland, der von einer breiten Initiative aus Politik, Gesellschaft, Sport und Kultur getragen wird. Willkommen zu diesen Themen des Tages. Ich bin Ulrike Heckmann. Der, an den sich die Forderungen richteten heute, der war gar nicht dabei in München, Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder. Der CDU-Politiker war nämlich in Berlin gebunden bei der Haushaltsdebatte im Bundestag. Dabei ging es auch in München um Geld beim Treffen seiner Ressortkollegen aus den Bundesländern, und zwar vor allem für die kostendeckende Finanzierung des Deutschlandtickets, das derzeit von rund 14 Millionen Menschen hierzulande genutzt wird. Aus München, Lorenz Storch.
Weder Bund noch Länder wollen die generell gestiegenen Kosten im öffentlichen Nahverkehr auffangen. Das sollen jetzt die Nutzerinnen und Nutzer des Deutschlandtickets tun. Nur ein Jahr nach der Preissteigerung des Tickets um fast 20% auf heute 58 Euro soll es jetzt noch einmal um rund 10% teurer werden. Der rot-schwarze Koalitionsvertrag im Bund sah eigentlich vor, den Preis bis 2029 stabil zu halten und erst danach schrittweise sozialverträglich zu erhöhen. Allerdings unter Finanzierungsvorbehalt. Auch in den kommenden Jahren wollen Bund und Länder ihren Zuschuss von jeweils 1,5 Milliarden Euro zwar stabil halten, aber nicht erhöhen. Weitere Preissteigerungen sollen aber nicht mehr politisch festgelegt werden, sondern nach einem festen Preisindex, der noch erarbeitet werden soll. Vertreter von Bund und Ländern betonten, dass damit jetzt das Ticket dauerhaft gesichert sei. Damit sei Planungssicherheit gegeben, etwa für Firmen, die überlegen, das Deutschlandticket als Jobticket einzuführen. Die Verkehrsminister hoffen auf steigende Verkaufszahlen. Auch das würde die Finanzierungsbasis des Deutschlandtickets verbessern. Formell beschlossen wird die Preiserhöhung durch den Bundesrat. Das Ticket wird nach Branchenangaben bundesweit von 14 Millionen Menschen genutzt.
Das Deutschlandticket soll also teurer werden, statt zuletzt 58 Euro, ab Januar 63 Euro. Rund 10% teurer, meinte Lorenz Storch aus München gerade. Wenn man es genau nachrechnet, sind es 8,6%. Aus Nutzersicht ist das nicht wenig. Das habe ich Alexander Möller gesagt, dem Geschäftsführer für den Bereich ÖPNV im Verband der Verkehrsunternehmen.
Aus Nutzersicht nicht wenig, vergleichbar mit Preiserhöhungen in anderen Teilen des ÖPNVs, wenn wir auf den Einzelfahrschein gucken, Monatsfahrschein und anderes. Und vor allem orientiert an den Kostensteigerungen im Bereich Personal, Energie und anderem. Und insofern ist das eine Preiserhöhung, die deutlich ist, die aber im Rahmen dessen liegt, was die Branche braucht, was die Beschäftigten brauchen. Und es bleibt ein hochattraktives Ticket für alle in Deutschland.
Sind denn mit den 63 Euro pro Monat, wenn sie so kommen, die Mehrkosten durch das Deutschlandticket im ÖPNV gedeckt?
Wir haben ja eine Lücke prognostiziert für 2026 von 800 Millionen. Die Lücke, die wir jetzt hier durch die Preiserhöhung geschlossen kriegen, wenn alle, die wir prognostizieren, das Ticket kaufen, die ist zu einem großen Teil geschlossen. Es bleibt je nach Betrachtung etwa 200 Millionen übrig. Die müssen wir schließen, vor allem durch Verkäufe von mehr Tickets. Und deshalb glauben wir, dass diese Gewissheit bis 2030 jetzt das beste Verkaufsargument ist. Und dass wir eine gute Chance haben, jetzt durch deutlich mehr Marketing und Vertrieb, durch eine gemeinsame bundesweite Kampagne hier für das Ticket jetzt noch stärker werben zu können und so auch diese Lücke weiter schließen können.
Das hat sich auch der Bundesverkehrsminister im Sommer gewünscht. Er hat gesagt, also wir sollten eigentlich die Nutzerzahlen noch steigern. Dann haben wir auch nicht so Probleme mit der Finanzierung. Irgendwann mal im Ernst. Infrastrukturlage, Stand jetzt, ist es überhaupt denkbar, überall auf steigende Nutzungszahlen zu setzen?
Richtig ist, dass diese Planungssicherheit bis 2030 fürs Deutschlandticket auch dazu führt, dass wir unser Angebot in seiner Quantität nochmal kritisch prüfen müssen. Wo sehen wir durch das Deutschlandticket mehr Verkehre, also zum Beispiel am Wochenende im Schienenpersonennahverkehr, in Ballungsräumen, aber auch in ländlichen Räumen mit touristischen Angeboten. Darauf können wir uns jetzt stärker konzentrieren. Wir können das übrige Tarifangebot verändern. Und parallel führen wir, und deshalb bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das ansprechen, parallel führen wir mit der Bundesregierung eine Diskussion über den sogenannten Modernisierungspakt. Den hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag beschlossen. Den müssen wir in Umsetzung bringen. Dann sind Infrastruktur und Angebot auch so gut, dass das Deutschland-Ticket ein noch größerer Erfolg wird als heute.
Nochmal zurück zu meiner Frage. Infrastruktur stand jetzt, man denke an die Regionalzugverbindungen im Raum Köln, Hannover, Hamburg aus, ins Umland. Da ist doch schon jetzt in Stoßzeiten überhaupt kein Platz mehr in den Zügen. Und wenn Sie dann jetzt noch sagen, wir wollen eigentlich die Nutzungszahlen noch erhöhen, da mag man gar nicht dran denken.
Wir erhöhen die Nutzungszahlen sozusagen in der gesamten Verkehrszeit, nicht nur zur Hauptverkehrszeit der Pendler durch das Deutschlandticket. Wir haben heute etwa 14 Millionen Kunden im Deutschlandticket jeden Monat. Das sind im ganz überwiegenden Teil zu fast 95-96% Kunden, die wir vorher schon im ÖPNV hatten. Die Zahlen zeigen, dass wir nicht zu den Hauptverkehrszeiten die Züge noch voller machen, sondern dass wir insgesamt Familien und so weiter erreichen werden mit diesem Deutschlandticket bis 2030 zugesichert. Und insofern, ja, die Aufgabe bleibt groß, diese Infrastruktur, diese Angebote zu Hauptverkehrszeiten, wie Sie sie richtigerweise beschreiben, deutlich zu verbessern. Das wird aber jetzt mit dieser Entscheidung ein Stück weit leichter.
Die Finanzierung des Deutschlandtickets ist das eine. Die Verkehrsminister der Länder sagen ja auch, wir brauchen Geld auch für die Infrastruktur, nicht nur für den Erhalt und die Sanierung, auch für den Ausbau. Damit ist natürlich nicht nur der ÖPNV gemeint. Trotzdem die Frage auch an Sie, wo ist der Bedarf aus Ihrer Sicht am größten?
Wir haben in den letzten Jahren völlig zu Recht in den Fokus genommen die bundeseigene Infrastruktur, also die Eisenbahnnetze quer durch Deutschland, die Eisenbahntrassen. Wir müssen denselben Fokus richten auf die sogenannte kommunale Infrastruktur. Wir haben in Kiel die richtige Diskussion über eine Stadtregionalbahn. Wir haben in Hamburg Netze, die wir weiter verbessern können, in Schleswig-Holstein, Niedersachsen zusätzlich massiven Infrastrukturausbau. Auch in den Städten, der notwendig ist für Erhalt und Neubau. Und insofern, wir müssen dieselbe Intensität für die Infrastruktur in den Städten und Gemeinden richten, wie wir sie bisher aufs bundeseigene Netz haben. Jetzt wird es ein bisschen technisch. Wir haben ein Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz, dessen Erneuerung wird gerade mit dem Bund verhandelt. Und das wird jetzt auch die Aufgabe ab morgen früh für uns sein, dafür zu werben, dass wir jetzt einen Fokus gemeinsam richten auf die kommunale Infrastruktur der öffentlichen Mobilität.
Alexander Möller war das, Geschäftsführer für den Bereich öffentlicher Personennahverkehr im Verband der Verkehrsunternehmen. Das Deutschlandticket soll ab Januar also 63 Euro kosten. So wollen es die Verkehrsminister der Länder. Wenn der Bundesrat zustimmt, dann kommt es so. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU hält die Erhöhung für vertretbar. Kritik kommt allerdings von den Grünen. Unser Korrespondent in Berlin, Jim Bobnikschas, fasst Reaktionen in der Hauptstadt zusammen.
Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder von der CDU hat den Beschluss der Verkehrsministerkonferenz begrüßt.
Also zunächst ist mal wichtig, dass wir das Deutschlandticket fortsetzen. Das war der Wunsch und Wille, den ich auf allen Seiten gespürt habe. Und das ist auch das, was die Koalition wollte. Und es war eben nicht einfach, das zusammenzubringen zwischen den Ländern, zwischen dem Bund, zwischen der Branche.
Bis 2030 will der Bund weiterhin jährlich 1,5 Milliarden Euro dafür geben. Die Preiserhöhung hält Schnieder für vertretbar und auch vom Koalitionsvertrag gedeckt.
Im Koalitionsvertrag steht drin, dass die Anteile der Finanzierung bis 2029 konstant bleiben. Das heißt nicht, dass sich bestimmte Dinge dort nicht ändern können.
Er glaubt nicht, dass die Nutzerzahlen nach der erneuten Preiserhöhung sinken werden. Im Gegenteil, Bund und Länder hoffen darauf, dass künftig mehr Unternehmen das Deutschlandticket ihren Beschäftigten als Jobticket anbieten, nachdem sie nun bis 2030 Planungssicherheit haben. Kritik an der Preiserhöhung kommt unter anderem von der Opposition. Die Bundesregierung setzt falsche Prioritäten, findet Julia Verlinden, stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Grünen im Bundestag. Bund und Länder sollten das Deutschlandticket attraktiver machen, anstatt den bisherigen Erfolg aufs Spiel zu setzen. Der Verkehrsclub Deutschland befürchtet nach dem Anstieg auf 63 Euro im Monat eine weitere Kündigungswelle. Bereits nach der Erhöhung von 49 auf 58 Euro waren die Abozahlen um 1 Million gesunken.
Das Ringen um die Zukunft des Deutschlandtickets ist Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehwerger auch einen Kommentar wert.
NDR Info. Die Meinung.
Von Sylt bis zum Bayerischen Wald, grenzenlose Freiheit im Nahverkehr. Mit diesen Worten wirbt die Deutsche Bahn für das Deutschlandticket. Und es hat ja auch etwas. Ein Ticket, bei dem man nicht ständig überlegen muss, in welchem Verkehrsverbund man sich gerade befindet oder welche Tarifzone für die Fahrt von A nach B gilt. Ein Ticket eben, das das Fahren mit Bahnen und Bussen einfacher macht. Dass das Deutschlandticket viele Erleichterungen mit sich gebracht hat, ist nicht zu bestreiten. Doch die ständigen Diskussionen um den Preis zeigen auch, wo das Problem liegt. Das Ticket kostet uns als Steuerzahler sehr viel Geld. Der Preis, den die Kunden zahlen, deckt nämlich bei Weitem nicht die Kosten. 3 Milliarden Euro steuern Bund und Länder pro Jahr bei, Geld, das an anderer Stelle fehlt, zum Beispiel bei der Infrastruktur. Subventioniert werden dabei vor allem Menschen, die schon zuvor den öffentlichen Nahverkehr genutzt haben. 95% der Nutzer des Deutschlandtickets hatten bereits Abos bei den Verkehrsbetrieben. Das darf man bei allen Erfolgsmeldungen, die allein auf die Zahl der Abonnenten abzielen, nicht übersehen. Der vielfach erhoffte Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen findet kaum statt. Gefördert werden zum Beispiel Menschen, die in Vorstädte gezogen sind, um sich dort ein Eigenheim zu kaufen und nun statt 150 oder 200 Euro im Monat eben 58 bzw. in Zukunft 63 Euro für das Monatsticket zahlen. Schön für jeden, der hier ordentlich sparen kann, aber ist das wirklich notwendig? Denn es zeigt, vom Deutschlandticket profitieren vor allem Normalverdiener, nicht Bedürftige. Die Politik muss endlich damit beginnen, Ausgaben kritisch zu hinterfragen. Ständig werden neue Wohltaten beschlossen, die für sich genommen vielleicht sinnvoll erscheinen. Doch in der Summe hat sich unser Staat längst übernommen. Wer neue Ausgaben beschließt, muss auch sagen, wo an anderer Stelle gespart wird. Stattdessen wird immer nur oben drauf gesattelt, finanziert mit immer mehr Schulden. Der jüngste Bericht des Bundesrechnungshofs zum Bundeshaushalt macht deutlich, unser Staat lebt über seine Verhältnisse, eine Schuldenspirale droht. Sich das einzugestehen erfordert aber nicht nur ein Umdenken bei Politikern, sondern auch bei uns Bürgern. Immer nur zu fordern, dass der Staat dies oder jenes zu leisten hat, und das am besten sofort, wird auf Dauer nicht funktionieren. Selbst wenn es, wie beim Deutschlandticket, durchaus gute Argumente für eine solche Subvention geben mag.
Die Meinung von Hauptstadtkorrespondent Hans-Joachim Viehweger. In Schwerin gab es heute ein zweites Ländertreffen. Dort saßen die norddeutschen Regierungschefinnen und Chefs zusammen. Es ging um Windstrom und Hafenausbau und auch damit um Geld und Wünsche an den Bund. Wolfram Dietrich.
Es betrifft letztlich alle kleineren und größeren Häfen an Nord- und Ostsee, zwischen Emden ganz im Westen und Ueckermünde ganz im Osten. Ob den größeren Nordseehäfen in Hamburg oder Wilhelmshaven in Niedersachsen als wichtigster deutscher Ölimporthafen oder auch die deutschen Ostseehäfen in Rostock und Lübeck. Sie alle müssen investieren, um im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Die SPD-Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, sprach von einem Schulterschluss der Nordländer. Sie sagte, die Küstenländer erwarteten von der Bundesregierung mit dem milliardenschweren Investitionspaket gezielte Unterstützung für die Häfen.
Alle norddeutschen Bundesländer haben ihre Bedarfe für Hafeninfrastruktursanierung an den Bund gemeldet.
Und der müsse nun handeln. Daniel Günther, CDU-Regierungschef in Schleswig-Holstein, nannte eine Zahl. Es seien 400 Millionen Euro im Jahr für den Ausbau der norddeutschen Häfen nötig.
Das ist eine typische gesamtstaatliche Aufgabe, die wir in den letzten Jahren überwiegend alleine schultern mussten. Der Bund hat sich in den letzten Jahren immer nur mit 38 Millionen Euro an den Investitionen beteiligt, obwohl wir wissen, dass es eigentlich das Zehnfache schon hätte sein müssen.
Der DGB unterstützt die Politik. Auch die Vorsitzende des DGB Nord, Laura Poth, nahm den Begriff des Schulterschlusses auf.
Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und ich möchte gerne unterstreichen, dass wir an der Seite der norddeutschen Landesregierung stehen, was die Finanzierung der Häfen betrifft. Auch das ist aus Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmersicht ein Thema, das wir dringend gegenüber dem Bund thematisieren müssen. Denn die Häfen sind auch für die Wirtschaft in Stuttgart oder München von elementarer Bedeutung.
Alle Beteiligten betonten, es brauche Industriearbeitsplätze im Norden. Die Länder wollen zusammen mit Wirtschaft und Gewerkschaften weiterhin gemeinsam daran arbeiten. Und auch um die Energiepolitik ging es heute. Auch hier demonstrierten die Nordländer Einigkeit. Erneuerbare Energien müssten weiter ausgebaut werden. Schwesig sagte,
wir im Norden produzieren längst grüne Energie sehr günstig und erwarten, dass die Bundesregierung die Rahmenbedingungen schafft, damit diese günstige Energie, dieser günstige grüne Strom auch so preiswert an Wirtschaft und Bevölkerung weitergegeben wird.
Der Appell der Nordländer Richtung Berlin, mehr Offshore-Windenergie, also mehr Windräder auf See. Das Ziel, die Produktion von 70 Gigawatt bis zum Jahr 2045. Es müssten auch die Strompreise sinken. Schwesig erwartet vom Bund zudem einen Energiefahrplan, und zwar bis zum nächsten Treffen aller Ministerpräsidentinnen und Präsidenten in 3 Monaten im Dezember mit Kanzler Merz.
Nach der französischen Protestbewegung Bloc en Tout letzte Woche waren es diesmal die großen französischen Gewerkschaften, die zum Protest aufgerufen hatten. Und hunderttausende Menschen im ganzen Land sind dem gefolgt, gingen gegen die Sparpolitik der Regierung auf die Straße. Es traf Krankenhäuser, Schulen, den Verkehr und vieles mehr. Unsere Korrespondentin in Paris, Julia Brutta, mit einer Bilanz.
Es riecht nach Demo. Oder vielmehr, es duftet. Auf den improvisierten Straßengrills brutzeln die würzigen Merguez-Würstchen, wie immer, wenn Frankreich streikt und protestiert. Doch die Volksfeststimmung trügt. Wut und Empörung sind groß bei denen, die sich hier an der Place de la Bastille im Herzen von Paris versammelt haben. Wie zum Beispiel Anne. Alleinunternehmerin. Wir müssen dieses System ändern. Es reicht mit diesen nebulösen Konzepten, die man uns immer wieder verkaufen will. Die unsichtbare Hand des Marktes, der Wohlstand der Reichen, der am Ende alle wohlhabender macht. Stopp, das reicht. Wir wollen mehr Gerechtigkeit.
Stopp, plus de justice en fait.
Auf Ans Pappschild trifft die unsichtbare Hand des Marktes die Menschen als Faust mitten ins Gesicht. Es ist doch empörend, dass die dicksten Fische, die von der Infrastruktur des Landes profitieren, die Steuerflucht organisieren und nicht ihren Teil zum Zusammenleben beitragen. Auch für Krankenschwester Eve von der Gewerkschaft CFDT geht es vor allem um soziale Gerechtigkeit. Wir finden ja auch, dass die Schulden reduziert werden müssen. Aber die Sparpakete dürfen nicht immer dieselben treffen, nämlich die Arbeiter und Arbeiterinnen. Die Anstrengung muss gerecht verteilt werden. In Frankreich bekommen die Unternehmen viele Hilfen vom Staat, ohne dass die Gegenleistung überprüft würde. Die Arbeitgeber teilen den Reichtum und Wert ihrer Unternehmen nicht, obwohl wir doch den Wert der Unternehmen schaffen. Viele Menschen in Frankreich können sich einen solchen Streiktag wegen des Lohnverlusts gar nicht leisten. Die, die gekommen sind, blicken mit Argwohn auf den neuen Premierminister Sébastien Lecornu.
C'est un macroniste. C'est un macroniste. Donc il peut pas.
Lecornu sei nun mal ein Macronist und werde dessen Wirtschaftspolitik weiter durchziehen, ist Dominique überzeugt. Der Metallarbeiter hofft, dass der Streik dennoch etwas bewegen wird. Der Nahverkehr im Großraum Paris jedenfalls ist stark beeinträchtigt. Die Lehrerverbände geben an, dass landesweit ca. 17% des Lehrpersonals streiken. An ein paar Dutzend Schulen und vereinzelt auch an Firmensitzen kam es zu Blockadeaktionen. Die Gewerkschaften hoffen auf bis zu 90.000 Demonstrierende. Innenminister Bruno Retailleau warnte am Mittag,
si vous ajoutez sur l'ensemble du territoire national,
über 80.000 Polizisten und Polizistinnen sind landesweit im Einsatz, auch Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge, Wasserwerfer. Ich hoffe natürlich, dass wir sie nicht einsetzen müssen, aber besser, man ist gut vorbereitet. Gut vorbereitet ist auch Sofiane, der aus dem Umland von Paris an die Bastille gekommen ist. Komplett in Schwarz gekleidet, mit einem dicken Fahrradhelm am Rucksack. Dem jungen Mann fehlt ein Schneidezahn. Ich glaube, heute geht es noch zur Sache, sagt Sofiane mit einem Lächeln auf den Lippen. Halt Randale, wie bei jeder Demo. Es gibt Radikale und weniger Radikale. Ich bin so in der Mitte. Wenn ein Polizist einen Demonstranten verprügelt, werde ich da sein, um den Betroffenen zu helfen. Selbst wenn ich dann auch was abkriege. Aber randalieren, das mache ich nicht. Bislang wurden landesweit ca. 120 Menschen vorübergehend festgenommen. 6 Polizisten wurden verletzt. Die Sorge vor Ausschreitungen ist groß. Doch in der Sonne am Place de la Bastille setzt sich der Demonstrationszug friedlich und ohne Zwischenfälle in Bewegung.
Eindrücke vom Streiktag in Frankreich heute. Es ist vielstimmig und prominent besetzt. Rund 200 Beteiligte, darunter Vereine aus Sport, Kultur und Gesellschaft, zahlreiche jüdische Institutionen und alle demokratischen Parteien hierzulande, haben sich in einem Bündnis gegen Antisemitismus zusammengeschlossen. In Berlin haben sie heute einen 5-Punkte-Plan vorgestellt. Boykottaufforderungen in der Kultur und an Hochschulen sollen unterbunden und Aufrufe zur Vernichtung eines Staates, vor allem Israels, eindeutig als Straftat erfasst werden, heißt es. Anne Winter erzählt mir.
Juden und Jüdinnen in Deutschland lebten in Angst. Manche sitzen schon auf gepackten Koffern, sagt der Initiator des 5-Punkte-Plans Guy Katz.
Viele Jüdinnen und Juden, um das ganz klar und krass zu sagen, reden von Verhältnissen der 30er Jahren. Erst vorgestern kam eine Studie raus, dass 3/4 der jüdischen Studierenden weltweit ihre jüdische Identität verstecken müssen.
Der gebürtige Israeli und Enkel von Holocaust-Überlebenden ist selbst täglich von Hass im Netz bis hin zu Morddrohungen betroffen. Von einem Tsunami antisemitischer Vorfälle spricht der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck.
Im letzten Jahr sind die antisemitischen Straftaten um über 20% gestiegen, die Straftaten im Zusammenhang mit dem Nahostkonflikt über 67%. Die Politik, der Bundestag hat mehrmals in Resolutionen wichtige Punkte benannt, was zu tun wäre. Wir fordern jetzt, dass man Nägel mit Köpfen macht.
Dafür schlägt das überregionale Bündnis Ein Dach gegen Hass konkrete Maßnahmen vor. Sie betreffen die Bereiche Bildung und Begegnung, Monitoring und Forschung, Kultur, jüdisches Leben und Justiz. Jüdische Religionsfreiheit müsse sich auch im Feiertagsrecht widerspiegeln. Lücken im Strafrecht sollen geschlossen werden, etwa indem der Aufruf, Israel zu vernichten, als Straftat erfasst wird. Im Kulturbereich müsse man genauer hinschauen, wer und was gefördert wird.
Wer sagt, es soll kein Antisemitismus mit Steuergeld finanziert werden, wie wir das nach der Documenta immer wieder gehört haben, der muss die Bundeshaushaltsordnung ändern und dafür sorgen, dass antisemitische, menschenverachtende und rassistische Inhalte zukünftig nicht mehr zuwendungsfähig sind.
Die Forderungen des Bündnisses richten sich in erster Linie an die Politik. Der Schirmherr des Bündnisses, der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein, findet in dem Plan viele eigene Forderungen wieder.
Und dass sich hier einiges deckt, ist ja nur ein Beweis dafür, wie dringlich nicht nur ich, sondern eben auch zivilgesellschaftliche Akteure hier Handlungsbedarf sehen.
Der Staat könne nur die Rahmenbedingungen schaffen. Der Kampf gegen Judenhass müsse von jedem Einzelnen geführt werden, denn Antisemitismus sei kein jüdisches Problem, es gehe die ganze Gesellschaft etwas an. Die Schauspielerin Uschi Glas, die für die Kulturschaffenden im Bündnis Ein Dach gegen Hass spricht, stellt vor allem bei jüngeren Kolleginnen und Kollegen kaum Verständnis für jüdische Mitbürgerinnen und Mitbürger fest.
Also ich muss sagen, ich bin entsetzt, wie wenig Wissen und Übersicht und Einseitigkeit, also und auch Hass existiert, gerade in meinem Berufsteil, also in allen möglichen Filmen, Fernsehen, Theater. Da ist überhaupt keine Solidarität oder ganz wenig nur da.
Im Anschluss an die Vorstellung des 5-Punkte-Plans startete eine Petition, die es allen Bürgern und Bürgerinnen ermöglichen soll, mit einer Unterschrift ein Signal zu senden.
Soweit der Bericht aus Berlin von Anne Winter. Und das waren die Themen des Tages. Und Sie finden die Sendung wie immer auch als Podcast in der ARD-Audiothek.